Also jeder Baum ist nochmal auch, da haben wir nochmal dieses, der Freitag, da ist der Apfelbaum, Samstag die Erle als Todesbaum, Sonntag die Birke als Auferstehungsbaum, auch mit dem 2. Februar natürlich hängt sie zusammen. Dann haben wir die Weide am Montag, dann haben wir Mittwoch, ich muss mal gerade über, Steineiche haben wir nicht hier, das ist das keltische, der keltische Jahreskreis. Dann haben wir die Hasel am Mittwoch, der Baum der Kommunikation, die Eiche am Donnerstag und dann wieder freitags die Liebe. Also wir haben jeden Tag nochmal und bei jedem Baum haben wir dann, das ist ja auch hier unsere Mythologie, dass alle Bäume Göttinnen sind.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Undomestiziert, dem Podcast für die Frau, die sich fragt, ob sie artgerecht lebt. Lasst uns gemeinsam eintauchen in neue Perspektiven, um herauszufinden, wie wir wohl gelebt haben, bevor das Patriarchat erfunden wurde. Freut euch auf spannende Gespräche und inspirierende Einblicke. Und jetzt bitte ein herzliches Willkommen für unsere Gastgeberin, die Künstlerin, Mutter, Ehefrau und Tochter Nadine Kulis.
So, vielen Dank, Martina Hirschmeier. Die hat mir freundlicherweise diese Jingles aufgenommen. Und ich muss die aber demnächst leider wahrscheinlich neu einspielen, weil ich ja jetzt langsam aber sicher doch auf meinen neuen Namen gehen muss. Xanadine. Und spätestens, wenn ich jetzt die ersten Lesungen mache, ab September geht's los, sollte doch mein alter Name ein bisschen mehr in den Hintergrund gedrängt werden. Ne? Also mit dem ganzen katholischen Hintergrund meines Nachnamens. Ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich das für mich auch nicht mehr so gut an. Mit so sehr auseinandergesetzt mit dem Ganzen. Oh. Naja, jedenfalls sind wir jetzt bei Folge 2 vom Interview mit Vera Zingsem. Und wer die erste Folge gehört hat, wo wir über die nordischen Gottheiten sprechen, da haben wir das Ende, es klingt relativ abgehakt. Wir reden da noch über den Fenriswolf. Und was der angebliche Kriegsgott Tyr mit seiner Hand gemacht hat, der hat ihn nämlich geopfert. Und das hat mich nämlich auch erinnert an mein Gespräch mit Lothar Beck. Mit dem habe ich auch schon mal ein Interview geführt. Und zwar hieß die Folge, ich glaube, hat die Kleinfamilie ausgedient. Ja, hat die Kleinfamilie ausgedient, naja. Also wenn man sich so mit matriarchalen Kulturen auseinandersetzt und auch in diese matriarchalen Strukturen reinschaut, auch von alten Mythen, dann stellt man fest, es gab doch schon eher, es geht hier eigentlich eher so um die Großfamilie, um den großen Clan, in dem man eingebettet ist, wenn man als Kind so aufwächst. Und die Kleinfamilie ist eine erhebliche Belastung, auch für die Mütter. Gerade für die Mütter. Und darum geht's im Interview mit Lothar Beck. Aber er war nämlich schon der Erste, der mich so auf diesen Trichter gebracht hat. Und deswegen auch dieser Übergang mit diesem Fenriswolf. Weil der hat mir, der war der Erste, der mir das so mit diesen Wochentagen erklärt hat. Und auf die Wochentage, da möchte ich ja gerne noch näher zu sprechen kommen. Und zwar hat er mir auch erklärt, dieses zyklische Prinzip, was wir beobachten halt in den Jahreskreis oder in den alten Jahreskreisfesten oder in den dreifachen Göttinnen oder im Mondzyklus, überhaupt im Zyklus der Frau, da stellen wir fest, dass es immer wieder ein Prozess gibt von Absterben, Neuerschaffen, Erblühen und wieder Absterben. Also es ist so ein ständiger Transformationsprozess, auch verkörpert durch die drei Nornen, Skuld, also die drei Nornen, die Urd wäre dann die Skuld, die auch für diese Prinzipien stehen, die drei Matronen, die drei Mohren und Parzen, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Er hat mir das dieses Prinzip erklärt wie so ein Ei, müsst ihr euch vorstellen, und an der Spitze von diesem Ei oben steht jetzt nicht der Sonntag, sondern die Göttin Freya, Freitag. Und dann geht er so runter, Montag mit, der hat er der Göttin Ambed zugeordnet, ist quasi der Samstag, also so eine Art quasi auch eher für dieses absterbende Prinzip, Sonntag Borbet und dann Montag Wilbet, also dann die Göttin, die dann quasi diesen das Neue bringt. Und dann geht's los, dann kommen die drei männlichen Götter. Der Dienstag der Tür, Gott Türstag, also der, der sich da geopfert, der seine Hand geopfert hat, wo dann Mittwoch und Donnerstag Tor. Und interessant ist in dieser Skizze, dass jedem Gott eine Göttin quasi zugeordnet ist. Also wenn man dann runtergeht mit den Göttinnen an der linken Seite, dieses Ei runter und dann wieder raufgeht von unten nach oben, sieht man natürlich parallel, dass es so Götterpaare gibt und die sich dann auch ergänzen. Das, aber ich habe das, mir war das zu komplex und ich bin mir sicher, wenn ich euch das erkläre, denkt ihr so, hä? Man muss es eigentlich mal gezeichnet gesehen haben. Aber ich möchte es trotzdem mal kurz ansprechen. Interessant war auch, dass er mir dann erklärt hat, dass die ausgerechnet diese drei Götter, die ja so ein bisschen als oft als so germanische Kriegsgötter umgeformt worden sind später, fälschlicherweise, alle auch ein Handicap haben. Und der Wodan ist einäugig. Also und der Thor hat einen Splitter im Kopf. Und wie gesagt, der Tür hat ja seine Hand geopfert, also es hat vom dieser Fenriswolf hat seine Hand als Pfand genommen und dadurch haben halt alle drei ein Handicap und das wird ihnen eher zugunsten ausgelastet symbolisch, weil sie dort ihre, also so wird auch erklärt, dass sie ihre Macht nicht missbrauchen dürfen, ihre diese männliche Dominanz und dieses Handicap quasi genutzt wird, um zu einer gewissen Weisheit zu kommen. Ich muss sagen, das hat mich schon so ein bisschen beschäftigt, aber so richtig, also ich habe es nicht so richtig verstanden. Ich musste es jetzt auch noch mal immer wieder ablesen. Und jetzt im Gespräch auch mit Vera, was ihr jetzt gleich hört, ist bei mir der Groschen dann noch mal tiefer gefallen. Und mir wird dann klar, inwiefern diese zyklischen Prinzipien uns auch im Alltag begleiten und welche Symbolik eigentlich jeder Wochentag hat und der so eine eigene, ganz eigene Energie mitbringt. Und das Wissen darum ist völlig verloren gegangen. Und eigentlich finde ich das echt schade und es wird Zeit, das neu zu entdecken. Deswegen freue ich mich jetzt gleich auf dieses Interview. Aber wie immer gibt es noch ein kleines Schmankerli und das kommt jetzt.
Und hier ist sie, die Göttin der Woche.
Und wenn wir schon bei Göttinnen-Trinitäten sind, also wie oft ich jetzt schon die dreifache Göttin besprochen habe, da denke ich, ist doch mal ganz nett, mal die drei vorarabischen Göttinnen vorzustellen, die im Endeffekt auch eine Einheit darstellen. Wie die Matronen eine Einheit in eine Dreiheit in der Einheit sind es auch die Göttin Al-Uzza, Alat und Manat. Und zwar wurden die in Mekka angebetet, bevor ja, Mohammed sie da platt gemacht hat, ja, weil die monotheistischen Religionen hatten da überhaupt keine Lust auf Nebenbuhlerinnen. Und das Ganze ist, das finde ich halt das Interessante und da sieht man eigentlich auch, wie allumfassend die Göttinnen sind. Das haben wir ja auch hier in unseren Breitengraden. Ich kann nur berichten, ich war am Wochenende am Matronentempel, weil das war Sommersonnenwende, also jetzt vor anderthalb Wochen und mit meinen Freundinnen. Und wir haben natürlich auch so eine kleine Instagram-Story gemacht. Es war ein bisschen auch durchwachsenes Wetter, also konnten wir jetzt nicht so mit unseren roten Kleidchen da so rumflattern, aber wir haben so ein bisschen gefeiert und nicht ich, aber einige von meinen Freundinnen, die dann auch diese Stories gepostet haben, haben das ganz komische Kommentar bekommen, ne? So nach dem Motto, jetzt seid ihr hier in so einem heidnischen Kult, sei vorsichtig, nicht, dass du in so eine Sekte verfällst. Und ich dachte mir so, mein Gott, das ist so verrückt eigentlich, denn das sind im Endeffekt unsere ursprünglichen Göttinnen. Sie sind verdrängt worden. Und gerade im Falle von Al-Uzza, Alat und Manat, die so lange in Mekka angebetet worden sind und es sind Mondgöttinnen, ist es schon erschreckend, wenn man dann liest, wie diese Göttinnen dann auch zerstört worden sind und niedergemetzelt worden sind. Da gibt es so ein paar Stellen im Koran, wo das dann auch beschrieben wird. Natürlich wird es so beschrieben, dass das natürlich heidnische Götzen sind und die nichts anderes verdient haben, als niedergemetzelt zu werden. Und sowas haben wir ja auch im Alten Testament. Und da denke ich mir immer, komisch, dass wir das so sehen, dass wir denken, dass es das Heidnische ist das Böse und das Gute sind aber jetzt unsere Vaterreligionen. Ich habe da auch nochmal bei diesem Opferfest drüber nachgedacht und gedacht, eigentlich feiern wir ja hier, dass Abraham, unser aller Stammvater, wenn man dann zu den Anhängern dieser monotheistischen Religion gehört, bereit war, seinen Sohn zu opfern. Und da hat er einfach eine Stimme gehört und angeblich war das Gott. Und da hat er seinen Sohn mal eben auf so einen Stein gefesselt und war kurz davor, ihn zu töten. Aber zum Glück hat sich die Stimme dann selber nochmal korrigiert und dann konnte er ein Lamm nehmen. Und ich denke mir manchmal, das ist eigentlich krass, dass das jetzt die Grundpfeiler sind für unsere Spiritualität, während wir die alte Spiritualität, die dem vorgelagert ist, als heidnisch und kultisch und frivol verachten. Und ich finde gerade im Zusammenhang mit Al-Uzza, Alat und Manat und in vielen, vielen Quellen, die ich jetzt gelesen habe, stellen die Wissenschaftler fest, dass Alat eigentlich die Vorläuferin des Allah ist und auch die Kaaba, der schwarze Stein, interessanterweise die Vulva der großen Göttin darstellt. Und das ist überhaupt nichts Verwerfliches, denn fast dieselbe Symbolik finden wir auch im Tempel der Göttin Kali. Also da wird die Vulva da nicht so als Schlitz dargestellt, sondern wirklich so eine gespreizte Vulva mit so einem Loch drin, was wirklich so aussieht, als ob da gerade ein Mensch kurz davor ist, das Licht der Welt zu erblicken. Und wir werden gleich auch im Gespräch mit Vera Zingsem auf dieses Momentum eingehen, weil das ist etwas, was auch so ausradiert worden ist, dieses Neugebären als symbolischen Akt. Und in diesem Sinne, Göttin der Woche ist Al-Uzza, Alat und Manat. Ich möchte es nur mal ganz kurz anreißen. Ich möchte da auch besser nicht so tief reingehen, denn so mancher hat sich bei diesem Thema schon schwer die Pfoten verbrannt. Ich sag nur Salman Rushdie, der das Thema auch schon mal aufgegriffen hat in seinem Roman. Und da hat er nämlich drüber geschrieben, dass da gibt es in der Tat eine Geschichte zu, wo Mohammed erst gezwungen war, weil der Glaube so stark war an diese drei Göttinnen, erst gezwungen war, diese drei Göttinnen quasi in den Koran mit aufzunehmen. Und dann hat er sich aber nochmal korrigiert und gesagt, nee, da war ein Fehler und Satan hat es mir eingeflüstert, sind satanische Verse und alles Kommando zurück, die Göttinnen müssen wir ausradieren. Und darüber hat er dann diesen Roman geschrieben, ja, und das ist ihm dann leider groß zum Verhängnis geworden. Also und von daher kann ich verstehen, wenn wir da so auf dem Matronentempel rumtanzen und diese alte weibliche Energie aufleben lassen, dass da so mancher, dass sich da manche Leute wirklich schwer getriggert fühlen. Also immer noch gefährlich, Inquisitionsschranke ist noch da. Man muss immer noch vorsichtig sein, als Hexe nicht auf dem Scheiterhaufen zu brennen in irgendeiner Form. Von daher ist das jetzt mein kleiner Beitrag zur Göttin der Woche. Und jetzt weiter zum nächsten Thema. So, und damit möchte ich euch auch nicht länger auf die Folter spannen. Es geht direkt fluggeldi-flux weiter. Ich möchte nur ganz kurz nochmal erwähnen, Vera Zingsem, eine Granate des Wissens, bietet Führungen an in Bramsche und dort ist nämlich auch die Klosterscheune mit einer sensationellen Ausstellung von Julita Franke. Man kann dort auch diese Baumführung buchen. Außerdem gibt es das tolle Projekt Politea, wo sie diesen Tempel betreibt. Schaut euch bitte nochmal in den Shownotes an, was da für Workshops möglich sind. Und bleibt da bitte am Ball. Tragt euch auch ein, nicht nur für meinen Newsletter und immer auf dem neuesten Stand zu sein. Ich werde euch nicht zu spammen. Ne? Ich schaffe es ja höchstens einmal im Monat, mal ein Newsletter zu schreiben. Aber ich kann euch diese Plattform wirklich nur ans Herz legen. Denn so viel geballtes Wissen, Das ist jetzt noch so ein Gedanke, der muss ich noch unbedingt loswerden. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist doch schade, dass wir diesen Transfer nicht mehr haben von älterer Frau auf nächste Generation, weil ich habe gerade manchmal das Gefühl, so die Generation, die jetzt wirklich so im Rentenalter ist, die haben noch andere, also die sind noch mal anders in die Tiefe gegangen, also diese Komplexität, wie die Gesellschaft so wirklich in sich zusammen, was so die Grundstrukturen sind. Ich muss auch wirklich sagen, was Feminismus und Patriarchat wirklich bedeutet, das habe ich erst verstanden, als ich die Literatur aus den 70er, 80er Jahren gelesen habe, die unsere, die Frauen geschrieben haben, die so die erste große Generation Feministinnen. Ich meine, die gab es auch vorher, Feministinnen, ne? Ich meine, jetzt Suffragetten sind vielleicht die erste Generation, aber die sind da nochmal so in die Tiefe gegangen, sie haben sich so tief mit kapitalistischen Strukturen auseinandergesetzt und dieses ganze Göttinnen-Thema nochmal ganz anders, in einer ganz anderen Dimension erfasst. Da liegt für uns wirklich, wirklich ein Schatz. Und das kann man nicht vergleichen mit der Literatur, die hier in den Bestsellerlisten steht, mit Patriarchatskritik, die wirklich nur an der Oberfläche kratzt. Und es lohnt sich, da wirklich mal tiefer einzutauchen. Jetzt habe ich mich aber wirklich in Rage geredet. Jetzt geht es direkt weiter. Und wie gesagt, wir hatten ja einen Schnitt gemacht, deswegen bitte nicht wundern. Wir stürzen und wir holpern und poltern. Jetzt direkt mal purzeln wir direkt rein und sprechen über die Bedeutung der Wochentage. Und let's go.
Jetzt könnte man ja meinen, also ich erzähle diese Geschichten ja auch gerne. Ja? Ja. Und dann könnte man dann höre ich dann oft, ja gut, das ist ja wie so ein Märchen oder was hat das mit unserem Leben zu tun? Aber es ist schon faszinierend, wenn man bedenkt, dass diese Götter gerade, die du gerade genannt hast, die Namen unserer Wochentage
ja,
sind.
Ja, natürlich.
Und dann denke ich mir, es ist schon wichtig zu wissen, steckt ja. in unseren Wochenzyklen, ja?
Ja, genau.
Deswegen würde ich gerne,
ja, stimmt.
Das
damit
ist ja irgendwie
begegnen
schon,
wir ihnen
das,
ja immer noch.
Wir begegnen ihnen ja immer. Das ist nicht nur irgendeine Geschichte. Das erzählt ihr mir dann jetzt von einem Wolf und einer Hand. Ne? Also es geht ja auch um dieses friedlich, also etwas von sich zu opfern, auf das Friedenswillen.
Und auch um der Gemeinschaft.
Der Gemeinschaft willen.
Um die
und
das
steckt in der Symbolik, bei Thors ist der Dienst, nee, Moment, du musst mir jetzt nochmal helfen mit,
ja.
mit den
wir
Wochentagen.
Wir können ja nochmal durch die Wochentage
Bitte.
Gehen. Der erste Tag ist der Sonntag. Das ist natürlich, ja, die haben halt schon von Mesopotamien her 7 Planeten gekannt. Und von da kommen auch die Zuteilungen, dass man sagt, jeder Planet mit einem Wochentag und bei uns noch speziell auch noch ein Baum dabei. Und der Sonntagsbaum ist die Birke. Also jetzt nochmal kurz.
Ja,
so.
Ja.
Also im Grunde kann man sagen, wir durchlaufen in der Woche einen Zyklus von Auferstehung am Sonntag bis zum Tod am Samstag. Das heißt, wir haben immer einen Zyklus von Auferstehung zum Tod. Immer wieder 7 Tage.
Symbolisiert durch durch die Bedeutung der Planeten.
Und durch die Bedeutung dann der Wochentage. Dann haben wir Montag, das ist dann der Mond. Und da haben wir dann, bei uns jetzt in der Mythologie ist die Sonne weiblich, Sol oder Sunna, und der Mond männlich, das ist Mani. Also das muss man wissen. Bei uns stimmt es schon, zu sagen, die Sonne, der Mond. Das ist korrekt von unserer Mythologie. In Griechenland ist es anders.
Ja, ne? Das also, war ja oft
das ist bei uns speziell. Also unsere und auch die keltische Mythologie auch, die haben die Sonnengöttin Sol auch. Bei uns also im Grunde Mond männlich, aber wir können trotzdem auch, Artemis, Diana ist auch, war hier hoch beliebt und ist Mondgöttin, Hekate, all diese Mondgöttin. Isis war auch interessanterweise in Ägypten Sonnengöttin und wurde es in Griechenland Mondgöttin. Das kommt immer darauf an, in welchen Zusammenhängen man ist. Also Mond kann man auf jeden Fall, die Mondenergie ist Montag, das heißt ja auch Montag, Lundi auch, Luna, Lunatag ist immer Montag. Dann haben wir, also da haben wir praktisch die Mondenergie, Mondgöttin oder auch Mondgott. Dann kommt Dienstag, das ist der Kampfgott, das ist im Griechischen Ares, nach Mars im Lateinischen und bei uns Tür. Oder Zio auch. Da kommt der Dienstag nämlich her. Zio ist unser, daher heißt das Dienstag. Der Zio-Tag. Das ist also Tür.
Zio mit Z oder?
Mhm. Und Zio und Caesar
im Englischen.
Ja, genau. Und Zio und Caesar sind auch die Göttin, also das Götterpaar von Augsburg gewesen.
Ach, okay. Und, ja. Also schon, also nicht irgendwelche unbekannten Nischengötter, sondern.
Nein, nein, nein. Das sind die ganz starken Gottheiten im Grunde. Mittwoch ist bei uns leider der Name verloren gegangen. Im Englischen haben wir Wednesday, Wodanstag. Also Hermes oder Merkur, Merkredi. Also das ist die Kommunikation, die Kaufleute kommunizieren, Hermeneutik, das Verstehen, Hermes.
Dafür steht das.
Ja, und als Hermes zum Beispiel mit einem Eichenstab die ersten Menschen berührt hatten, fingen sie an zu sprechen. Und hier bei uns ist es die Hasel und das sind ja auch die Wünschelruten, auch im Hasel stecken. Und Hasel ist der Artemis, Diana geweiht und bei uns dem Odin. Also da ist dann Wodan Odin mit drin. Ja, dann haben wir Thor, natürlich Zeus, Jupiter, Thor. Thor ist der
Gott. Thursday.
Ja, Thor. Klar,
Im Englischen kommt das noch viel deutlicher.
Und Donner, Donnerstag. Die Donnereiche.
Ja, weil der hat ja auch immer Zeus ja diesen Blitz, ne? Also den in der Hand.
Genau.
Ne?
Ja, und Thor ist ja wiederum der, der hat ja den Hammer. Und dieser Hammer, ist interessant, ist von den Zwergen geschmiedet. Die Zwerge schmieden ihm den Hammer, mit dem er die Riesen bekämpfen kann. Das muss man sich auch mal überlegen. Ne? Die Zwerge schmieden diesen Hammer, mit dem er die Riesen bekämpft. Ja, also er ist der Gott der Landbevölkerung. Er ist also auch überhaupt kein Kriegsgott. Er kämpft nur gegen die Riesen, damit die den Frost zurückdämmen. Sonst kann die Erde keine Frucht geben. Und seine Gemahlin ist die Göttin Sif, die Göttin des Getreides und der Erde. Also insofern Sif, er arbeitet mit ihr Hand in Hand, er macht ihr den Boden frei, damit sie wachsen kann, damit das Korn gedeihen kann. Also ist kein Draufschläger, er guckt nur, dass die Riesen wegkommen, dass sie nicht dauern. Und ich meine, früher waren wir kommen aus einer Eiszeit. Früher war das wichtig, den Boden frei zu kriegen, sonst kann man im Frühling nichts einsehen. Und er ist ja so ein richtig bukolischer, ja, bodenständig bis dort hinaus. Ne? Auch frisst und isst wie drei Scheunendrescher. Ne?
Also so ein hemmsärmeliger Typ.
Der ist so ein bisschen Obelix. Ein bisschen Obelix-Tipp, doch wirklich, so ein bisschen in dieser Richtung.
Also, so ein Hinkelstein hinten drauf.
Ja, genau. Also der hat den nicht hinten, der hat den vorne. Und schmeißt und der kommt auch wieder zurück. Ist auch ein Sexualsymbol, der kann ihn größer und kleiner machen. Mal in die Tasche stecken.
Also der hat
und
wirklich,
mal wieder,
ach so.
Ja, das ist ein Sexualfruchtbarkeitssymbol. Ne? Und er kommt wie ein Bumerang zu ihm zurück. Er wirft ihn auf die Riesen und dann kommt er wieder.
Dieser Hammer.
Ja.
Ach, interessant.
Ja. Ist aber von den Zwergen geschmiedet. Und damit muss er die Riesen dann in Schach halten.
Der nächste Wochentag, da kommt auch theoretisch etwas vor, was von den Zwergen geschmiedet worden ist. Ne?
Ja, da kommt die Göttin Freya.
Diesmal kein Hammer, sondern
die Zwerge haben alles geschmiedet, was Rang und Namen hat.
Ja,
die haben ein Schiff gebastelt. Ja. Das kann man als Taschentuch in die Tasche stecken.
Da ist James Bond nichts gegen. Ne?
Die Zwerge können alles. Ne? Und alles so magische Gegenstände eben auch. Also da gibt es ganz viel Magisches bei uns. Ne? Also, aber jedenfalls, Freya ist ja der Freitag gewidmet, der Venustag, Vendredi. Und dann Aphrodite natürlich, klar. Und diese Göttin, ja, ich meine, die ist auch. Man darf sie sich nicht als Püppchen vorstellen, weil wir das eben mit den Walküren hatten. Thor kann als Freier verkleidet zu den Riesen gehen.
Oh, das heißt schon einiges, wenn die nichts mitkriegen.
Da muss die ziemlich groß und mächtig gewesen sein.
Mrs. Doubtfire, ja.
Ne? Also da ist es nicht so ein zierliches, so ein Hungerhaken ist es nicht. Also
finde ich toll.
Ja, eben. Und ich meine, die Riesen wissen nicht, dass es nicht Freier ist. Das heißt, ich meine, der ist ja mit Schleier und allem, man sieht ja das Gesicht nicht. Der Riese will Freier heiraten, das ist natürlich klar. Die müssen den Hammer retten. Also da geht das gar nicht, dass sie Freier können. Freier dürfen sie nie verlieren. Aber alle Riesen wollen immer Freier. Und auch immer müssen sie Freier wieder bei
also
sich
sie scheint
behalten.
Ja doch sehr begehrenswert zu sein.
Ja,
auch sexuell.
Aber auch mit ihren Fähigkeiten. Sie ist ja, sie hat den Salzzauber und so.
Also wird auch noch Sexualität auch so gesehen, auch wie so eine Vereinigung von Kräften, oder?
Natürlich.
Ja.
Das auf jeden Fall. Aber Freya hat eben diesen Seidzauber, den Odin gern von ihr lernen möchte auch.
Was für ein Zauber?
Das ist der Zauber durch Sieden von Tiegeln, also durch den, man Sieden kommt daher. Das, also sie kann durch Dämpfe schamanisch halt in andere Welten gehen und dann etwas entdecken, was... Also und dann gibt es aber auch Heilkunde dadurch. Mhm. Also die Seidkonas, die Seidkundigen gingen als Heilerinnen über die Welt und haben dann Lieder dazu gesungen, die dann heilkräftig waren. Und da gibt es noch wenig nur dazu. Das haben die Christen wirklich alles zerstört. Mhm. Da waren die Lieder nicht mehr bekannt und der Seidzauber wirkt nur über die Lieder. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig, das auch zu haben. Also Freya ist, ja, die ist eigentlich der Tausendsassa unter den Göttinnen, könnte man sagen. Mhm. Sie hat wirklich alles und strahlt und ja, und sie ist aber auch Totengöttin. Ne? Deswegen auch der Schwan bei ihr. Schwan hat auch mit Wahl, Freya ist schon auch Totengöttin. Aber sie ist die beliebteste Göttin, obwohl sie von den Wanen kommt, ist sie die beliebteste Göttin überhaupt.
Im ganzen Pantheon, aus Wanen und Asen und ein großes Gemisch.
Genau.
Ja, sie ist trotzdem.
Ja, und sie wird auch erst als Letzte sterben. Wenn sie alle untergehen, dann wird sie als Letzte.
Ach, da ist schon auch so eine Apokalypse vorgezeichnet.
Ja, ich sage ja, die Göttinnen und Götter haben den ersten Krieg in die Welt gebracht. Hm. Und dafür müssen sie eines Tages sterben. Sie nehmen das sozusagen an und sagen, es war unsere Schuld und deswegen sind wir sterblich, wann wir sterben. Ja, sie haben natürlich dieses Ragnarök, wo man sagt, da geht die Welt im Feuer auf und wird sich. Aber dann danach kommt die neue Welt und die wird wieder sehr schön.
Das ist interessant, ne? Weil wir haben ja das
ist nicht das dieses, Ende.
Das ist ja in allen Kulturen ähnlich. Es gibt ja diesen Maya-Kalender, dann gibt es ja auch das Kali-Zeitalter, was jetzt zu Ende gegangen ist.
Nee, das geht noch lange nicht zu Ende. Das
ach, dauert Braune, aber das, wir sind am Ende dieses...
Eigentlich sind wir am Anfang. Also wenn man die...
Kali, wirklich? Habe ich das irgendwie...
Wenn ich die Mythologie... Ja gut, da gibt es natürlich jetzt unterschiedliche...
Aber es gibt auf jeden Fall immer eine Vorstellung von einem Zeitalter, was zu Ende geht.
Ja, was zu Ende geht. Aber eigentlich ist es doch auch klar, wir haben Schöpfung, Erhaltung, Auflösung. Mm. Das ist, wenn wir erschaffen, müssen wir auch auflösen, sonst können wir ja nichts Neues bringen.
Ja, das sehen so ein paar Transhumanisten dann, die sich selber ihre Köpfe einfrieren und sehen das anders.
Ne? Aber wenn wir im schöpferischen Prozess sind, wir müssen uns ja auch immer wieder von dem lösen, was wir gemacht haben.
Ja. Und das fällt uns sehr
ähnlich
schwer.
Gehen. Ja. Also das ist einfach, wenn ein Buch fertig ist, löse ich zwar nicht auf, aber ich muss mich davon lösen.
Absolut, da kann ich jetzt auch nur ein Lied von singen. Ich habe innerlich, es ist wirklich ein Kampf, das überhaupt jetzt nochmal zu lesen. Am liebsten würde ich sofort, ich würde es am liebsten gar nicht mehr singen wollen.
Ja, aber eigentlich, weil man noch damit verbunden ist. Ja, und man, aber es ist Schöpfung, Erhaltung, Auflösung. Mhm. Es ist eigentlich immer wie bei Maya, so Durga, Kali.
Ja.
Oder auch, wie gesagt, Urdhva Dandis Kult. Schöpfung, Erhaltung, Auflösung, dann geht es wieder neu.
Ja, das ist ein Urprinzip. Und das
es ist ein Prinzip der Schöpfung.
Ja.
Sehen wir in jedem Jahreszyklus. Im Frühling, Sommer, Herbst, bei uns Winter.
Ja, und das wurde natürlich ein bisschen umgemünzt in, je nachdem, wie du gelebt hast, nach unseren Regeln oder nicht, kommst du in den Himmel oder in die Hölle.
Ja, das ist jetzt bei uns ja nicht. Ich sage ja, wenn du gerne liebst, dann bekommst du nach Volkwang. Wenn du gerne kämpfst, bist du bei Odin auch gut. Aber es gibt noch andere Jenseits. Thor hat die Landbevölkerung bei sich. Die haben eigentlich alle...
Es ist komplex.
Für alle,
es ist komplex.
Die sterben, einen eigenen Platz vorbereitet.
Damit sie sich alle wohlfühlen. Ja, und sich dann
nicht damit anpassen. Sie sich alle wohlfühlen.
Das, schön.
Ach, das ist wirklich toll.
Das ist wirklich
dass
toll.
Sie überhaupt darüber nachdenken.
Man verliert ja regelrecht die Angst vorm Tod, wenn man dann
sagt. Ja, dass sie überhaupt auch nachdenken, was machen wir denn mit den Menschen nach, wenn die gestorben sind. Wir können ihnen ja egal sein. Aber sie differenzieren auch noch. Ne?
Ja.
Die einen kommen dahin, Thor hat ein Riesenanwesen, wo die alle hinkommen. Aber wenn sie lieben, dann können sie eventuell auch zu Freya. Man hat sich auf jeden Fall was ausgedacht.
Eine Frage noch zur Freier.
Ach so, wir müssen ja.
Also ja. Wir sind ja noch bei Freitag.
Genau, Freier, wir sind bei Freitag. Genau.
Und was ist dran an der Sache mit dem Freitagsfisch? Hat das auch was mit Freier zu tun?
Nee, das hat nichts mit. Das hat wahrscheinlich nichts mit Freier zu tun. Das hat mit Aphrodite zu tun.
Aber ist nicht Aphrodite auch Freier?
Ja, aber Aphrodite ist ja die Göttin des Meeres, die Herrin der Seefahrt. Ja, ja. Und der Fisch ist ihr heiliges Symbol. Und der Delfin, ihr heiliges Tier.
Genau. Und das hat auch, was mit einem Aphrodisiakum zu tun.
Ja,
ne?
Also der Fisch galt als aphrodisische Speise. Mhm. Und insofern ist er eben, passt er ja auch zu ihr. Ist natürlich auch ein bisschen auf Unterwelt, ist sie ja auch. Sie ist ja Göttin der Erlösung vom Tod auch. Die Aphrodite ist ja sehr vielschichtig.
Ja.
Da haben sie auch was ganz anderes draus gemacht. Also, sie ist die Göttin der Auferstehung.
Ja.
Sie ist aber auch die Göttin der Erschaffung.
Okay, sie, aber da ist doch schon ein Zusammenhang zwischen dem Freitagsfisch.
Ja, weil bei ihr ist der Fisch heilig und ihr zu Ehren hat man entweder keinen Fisch am Freitag gegessen oder Fisch gegessen. Mhm. Beides ist möglich. Mhm. Und dieses Fischsymbol, das ist ja eben ihr Symbol überhaupt gewesen. Und da kommen die Christen und sagen, das ist Fastenspeise. Also, ne? Und sie haben immer den Fisch ja auch gemalt, als Zeichen ihrer, die ersten Christen, wenn die in den Katakomben kommen, haben ja den Fisch. Die erste Glaubensbekenntnisformel. Mhm. Jesus Christus, Hyos, Jesus. Mhm. Christus, Theos, Hyos, Sota. Also Jesus Christus, Sohn Gottes und Erlöser. Mhm. Und das war das Erste. Das haben die ja heute noch, die Evangelikalen.
Ja, genau. Ne? Also ist an jedem Auto.
Ja, an den Evangelikalen. Ja. Aber, gut, aber sie wissen gar nicht, dass sie Aphrodite spazieren fahren. Das ist doch schön.
Das will ich jetzt nochmal. Ein guter Satz. Ihr wisst nicht. Ja, man muss halt, mit ein paar Sätzen auch zu erklären
wissen. Ja. Und dann denke ich immer, haha, wenn ihr wüsstet.
Aphrodite. Würdet,
ja. Aphrodite. Die Göttin der Liebe, der Gerechtigkeit, der Schöpfung, der Auferstehung. Fisch. Ja, die ist eigentlich ganz wunderbar. Ja. Und dann kommt natürlich ein Freier, ist mit ihr korrespondiert, aber Freier hatte jetzt nicht direkt den Fisch. Aber das Interessante ist, dass die jüdische, also wer am Schabbat, der Schabbat-Anfang ist ja freitags abends.
Aha,
und was essen sie da? Bei uns gefehlte Fisch.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Mhm. Das Schabbat-Essen, das klassische Schabbat-Essen ist gefehlte Fisch am Freitagabend. Sagen sie noch, in der Nacht von Freitag auf Samstag soll der Mann seine Frau lieben, wie auch Yahweh seine weibliche Gefährtin. Das wird dann mehr in der Mystik gesagt.
Also da haben wir aber schon wieder, das ist ja ein eindeutiger
Bezug. Ja, natürlich. Und gefehlte Fisch, ja, da, also andere. Ne? Mhm. Aber da denken die mit Sicherheit nicht an Aphrodite.
Nee, aber wer erinnert sich daran?
Ja. Die ist noch mit
sie
im Gepäck.
Die ist da noch drin, ist ein bisschen umgedichtet worden, das Ganze.
Aber wenn es eine aphrodisische Speise ist, da wirkt sie ja.
Ja. Also,
auch
okay,
unbewusst. Dann gucken wir mal.
Also bei mir hat der Fisch noch nie so angeschlagen. Ja,
nee,
aber
ich bin jetzt auch nicht so sehr auf Fisch. Aber das kommt drauf an. Frischer Fisch im Griechenland, da bin ich sehr dafür.
Und es ist ja auch, es ist trotzdem wichtig, diese symbolische.
Ja, und ich denke auch, das weibliche Geschlechtsteil hat ja auch Fischgeruch.
Ja, das ist
und
Duft.
Das, ja.
Der Duft.
Ja, natürlich.
Von Fisch.
Duft. Ja. Klar. Aber das ist ja dann wieder noch verpönter. Aber es hat ja damit zu tun.
Es ist auch verpönt. Ich darf das gar nicht laut sagen, weil da kriege ich sofort Augenrollen. Aber es ist in unserer Gesellschaft so verpönt. Wir sind ja so überhygienisiert mit Gerüchen. Und gerade die Vulva,
die darf ja gar
nichts. Ne? Die
muss soll man am besten noch ein Parfum drauf, was ich ja schon gar nicht täte.
Genau.
Aber ich denke, das hängt zusammen.
Natürlich.
Also ich bin auch früher nicht so blöd.
Nö.
Weil die haben das, die haben auch gesagt, das ist doch wunderbar.
Hm.
Die Frau duftet nach Aphrodite.
Ja.
Und zwar von Natur aus und nicht mit irgendeinem Parfum.
Mhm.
Also.
Das ist so gut, ne?
Ja, ist doch toll, oder?
Ja.
Also,
ist auch so.
Und insofern, deshalb habe ich ja auch das Format Frauen fliegen freitags genommen. Ich habe ja jetzt immer über Politeia. Wir haben ja den Tempel. Und ich habe festgestellt, am Freitag. Da sieht man ganz viele Märchen, da machen sich die Frauen abends also vor Mitternacht auf, um in die jenseitige Welt zu fliegen, mittels Besen oder Schürhaken und Sprüchen. Und dann treffen sie da sich mit Göttinnen und fliegen zusammen. Und das war immer freitags. Und die Männer standen dann immer davor und haben nicht gewusst, was machen die Frauen eigentlich. Sie konnten nicht hinterher. Und wenn sie es versucht haben, ging es ihnen schlecht, weil sie die Sprüche verwechselt haben. Oder
was ist das denn jetzt wieder für eine Geschichte?
Ja, das ist die Freitagsgeschichte. Frauen fliegen freitags in die andere Welt. Und da gab es bischöfliche Dekrete, die verboten haben, dass die Frauen mit Holle, mit Lilith, mit Freya nachts fliegen gehen. Und Diana. Diana war ganz furchtbar, weil Diana huldigte ein Drittel der Welt.
Ach, da hatten die einen richtigen
Hass. Weil die war über die Hasel überall verbreitet. Die Hasel ist ja so fruchtbar.
Wusstest du, dass Wonder Woman eine Interpretation von Diana ist? Die heißt ja auch Diana.
Ja.
Aber das ist noch so eine. Ne, aber es war, ich sage das immer.
Immerhin ist sie dadurch noch ein bisschen
gegenwärtig. Ja, ne? Deswegen, ich finde das immer ganz gut, nochmal darauf aufmerksam zu machen.
Ja,
und zu wissen, woher es kommt.
Ja, klar. Und Diana war hier, also die ein Drittel der Welt huldigt ihr, haben die Christen immer gesagt. Das ist ganz schrecklich. Totale Konkurrenz. Ne? Kann man nicht haben. Also wenn man einen Gott haben will und keine Göttin, Göttin ist ja ganz furchtbar.
Ja.
Also Göttin war es. Und dann ist da diese Diana, die sich mit Lilith oder mit Holle zusammentut. Und
also
dann
wieder
die
so
Frauen
drei
auch noch
teuflische...
mit ihr fliegen.
Ja.
Nee, das geht ja
da
gar
wahrscheinlich
nicht.
Auch noch laut gelacht, ja.
Mit Sicherheit.
Und wild gefeiert, ja. Also der Horror für die Kirchenmänner.
Aber da gibt es so schöne Geschichten auch. Und die Männer, die das dann irgendwo denken, da muss ich doch auch, das muss doch gehen. Ich will das, ich kann mich doch auch auf den Schürhaken stellen und durch den Kamin.
Hat nicht geklappt, ne?
Ja, da haben sie dann mal den Spruch verwechselt zum Teil. Die verwechseln immer die Sprüche. Es geht ja schon, dieser älteste Roman, den wir noch haben, Der goldene Esel, das geht ja auch so los. Der Mann, der die Philosophie und die Hexen studieren will, der sieht, dass diese Hexe, wo er wohnt, dass die sich nachts in eine Eule verwandeln kann.
Hm.
Und das will er auch. Aber er will natürlich nicht als Eule, sondern als Adler. Und dann spitzt er seine Freundin an, die bei dieser Hexe in Anführungszeichen tätig ist, und die soll ihm doch diese Salbe besorgen, dass er ein Adler wird. Ja, was wird er? Ein Esel.
Bisschen was schiefgegangen, ne? Aus dem Adler.
Die hat in der Eile, in der Aufregung hat sie die Salbentöpfe verwechselt.
In der Aufregung, ne? Die wahrscheinlich hatte sie auch vielleicht jetzt auch mal keine Lust mehr auf den. Aber oder sie hat aus ihm einen Dukatenesel gemacht.
Auf jeden Fall ist er zum Esel geworden. Tja, das ist aber ein Isis-Roman. Das wäre jetzt so weit.
Ja. Bedeutet, es ist ein Mythos.
Eine Verwandlungsgeschichte.
Die im Mythos um Göttin Isis eine Rolle spielt.
Die endet jetzt nicht in der Isis-Einweihung.
Verstehe.
Und das der ist Esel jetzt ist das Tier ihres, das seht.
Also wir, das nochmal eben
das
kurz.
Das ist nochmal was anderes.
Das aber einfach nochmal zu sagen, dass das jetzt nicht irgendein Märchen ist, was du jetzt sagst, sondern auch das gehört zur Göttin.
Ja.
Und das ist Isis, über die wir eben gesprochen haben, eigentlich eine auch ähnlich wie Diana, Riesengöttin.
Ja.
Also ganz populär.
Die größte Göttin, das war die erste Universalgöttin der Geschichte. Vorher gab es die nicht. Und da hat sich die christliche Welt eingeklinkt.
Und schnell die Maria draufgesetzt.
Das auch noch, ja.
Aber bevor wir da nochmal drauf einhaken, ist der Samstag jetzt damit abgeschlossen?
Nein, der Samstag ist ja Saturn.
Mhm.
Kronos, Saturn. Und dann hat man wahrscheinlich, also dann ist Holle auch noch mit dabei. Ne? Also Holle ist dann, oder Hehl.
Weil das ist so ein bisschen der Unter.
Saturn ist ja bis heute noch, der wird ja mit dem Teufel dummerweise identifiziert. Saturn ist der Endebringer. Kronos, die Zeit. Also am Samstag, da schließt sozusagen die Woche ab und da ist der Sonnengott in seinem Grab, so wurde das in Mesopotamien gesehen, damit er am Sonntag wieder aufersteht. Das heißt, der Samstag, Sonnabend, ist der Abend der Sonne.
Interessant,
da
weil das
legt
sehen wir
sie
gar
sich
nicht
nieder.
Sonnabend.
Gibt
es das nur im deutschen Sprachgebrauch? Sonnabend, ja, das ist wirklich so, dass wir
Nur... Bei uns ist
Samstag...
Das, ist der Abend Sonnabend. Ja, habe ich auch immer gedacht.
Wie soll man sagen, Sonnabend? Ne? Ja. Das habe ich nämlich auch mit Juli. Ich habe immer verstanden, also ich habe immer gedacht, warum sagen Leute Juno? Ach, damit die das nicht mit Juli verwechseln. Da ja. sagt man dann einfach Juno und Juli, dass das eine eigene Göttin ist.
Ja, das
und
geht
dass der Juni von. Damit eigentlich danach benannt, das geht verloren. Und dann ja, ja. habe ich immer gedacht, die sagen Juno, damit man es nicht mit Juli verwechselt.
Ja, das sind wahrscheinlich auch die meisten. Nur wir wissen dann, ja. dass Juno eigentlich die Hera im Griechischen, Juno im Lateinischen.
Eine ganz große
natürlich
Göttin.
Sehr, sehr groß. Natürlich groß. Sie ist ja unsere innere Genialität.
Das
sie ist
ich
ja
auch,
die Genia. Der Mann hat seinen Genius, wir haben unsere Genia. Und das sollten wir natürlich auch feiern. Und der Juno war jeder erste Tag jedes Monats geweiht. Also 12 Tage im Jahr Juno-Verehrung. Und noch der Monat für sie.
Boah.
Ja, das ist eine Ansage. Das heißt, an jedem ersten Tag des Monats, Juno, wird verehrt. Der wurde jeder erste Tag des Monats geweiht.
Weil jede Frau auch eine Juno ist, ähnlich wie
und
bei Freya.
Sie sich kultivieren soll. Genau, da haben wir das Pendant zu Freya, die auch Frau ist. Ne?
Mhm. Jede Frau ist eine... Ja.
Und, ihrem Namen nach, bei uns sind wir natürlich Göttinnen, das ist noch ein bisschen höher.
Und wenn der Mann... ein Genius ist und wir...
Er ist ja kein Genius, er hat
einen. Er hat, ja, muss er anzapfen.
Ja, er muss schon was dafür tun. Ja.
Was wäre dann, wie würdest du denn das weibliche Pendant dazu beschreiben?
Das ist ja eigentlich gar, für mich ist das kein Pendant, das ist was Eigenes. Mhm. Denn er hat sein Genius ist kein Gott. Mhm. Nur unsere Genia ist eine Göttin.
Und das ist Juno dann.
Genau. Und die begleitet uns von der Geburt bis zum Tod. Jede Juno ist in allen Frauen von der Geburt bis zum Tod diese Genialität. Das ist die weibliche Schöpfungskraft.
Hm.
Das ist die Genia, ihre Genialität. Und die hat man uns ja auch abgesprochen über die Jahrtausende, über die Philosophie
Ja,
aber
ja.
wir haben die
vielleicht
in
uns. Auch bei den Männern eine Kompensation, weil sie irgendwie innerlich vielleicht wussten,
sie sind das kein, ja, ich meine, Genius will ich Ihnen ja nicht absprechen, aber Sie sollen uns mal unsere Genia auch ausleben lassen.
Ja.
Na, und nicht immer selbst sich dazwischen setzen.
Das ist, glaube ich, das ist die Krux, die Balance.
Ja.
Die Balance. Ja. Aber die Balance geht natürlich nicht, weil ich glaube, wenn Frauen wirklich in ihre Kraft und ihre Freiheit kommen, dann... Ich glaube, das kann man sich vielleicht jetzt noch gar nicht richtig vorstellen, weil ich habe auch irgendwie immer gedacht, naja, wir dürfen doch alles, was die Männer auch dürfen.
Ja,
ne?
ja das ist es ja nicht. Die sollen sich mal an uns andocken.
Ja, aber das ist ja, dieses Vorbild ist ja schon abhanden gekommen. Wir haben ja den Mann als Vorbild.
Ja, aber das sollten wir ablegen.
Eben.
Ich meine, wir haben ja wir sind ja eben mal auf Inanna und so, diesen ältesten Mythos, Abstieg in die Unterwelt. Da weiht sie ja ihren Gemahl auch ein.
Hm.
Der geht ja dann im Anschluss, zwar widerwillig, klar, aber er geht. Und natürlich ist immer im männlichen Gott ist das Menschliche repräsentiert.
Hm.
Also werden wir auch durch sie eingeweiht. Aber es ist ja kein Zufall, dass sie als Erste geht, den Weg eröffnet und ihm sagt, ja, im Grunde sagt, wenn du mein Partner bleiben willst, musst du meine Erfahrungen teilen.
Hm.
Und dann musst du auch in die Unterwelt. Sonst können wir ja nicht zusammen sein, weil ich habe diese tiefgreifende Erfahrung gemacht. Wenn du die nicht hast, sind wir nicht gleich auf gleich.
Hm.
Da ist es nämlich umgekehrt.
Das
im Grunde
ist,
bringt sie den Mann auf ihre Höhe oder in ihre Tiefe.
Mm.
Kann man wie oben so unten sehen.
Das ist sehr, sehr spannend. Eigentlich ist das auch fast so etwas, wo man dann, das muss man eigentlich nochmal so drüber nachdenken, weil man hat, das ist wirklich etwas, was man auch wirklich mit dem Leben füllen kann. Ja, solche Geschichten kennen wir ja auch.
Und es ist ganz wichtig, dass wir sind die Weisheitsgöttinnen. Also das wird eigentlich überall so gesehen. Der Mann, drum ist Odin auch derjenige, der sich bei Frigg orientiert oder zu Freya geht.
Ist schon
und so.
Es wird uns zwar immer so ein bisschen erklärt, der Mann ist das Geniale,
nee.
Im Endeffekt kennen wir doch alle diese klassische Simpsons-Familie, ja. Der Vater eher so ein bisschen einfacher gestrickt, ja. Und die Mutter hat recht viel Potenzial, ja.
ja
ist
ja.
eigentlich ziemlich clever, ja.
Ja.
und ist aber so von Liebe und Frieden erfüllt und macht das auf so ihre sanfte Art. Und irgendwie sind sie, man merkt irgendwie ganz gleich, sind die jetzt nicht,
weil irgendwie ich habe mich da wenig mit beschäftigt, mit den Simpsons. Nein, ich fand sie immer so ein bisschen abstoßend.
So eine Durchschnittsfamilie. So denke ich mir manchmal. Ist ich kenne auch viele Frauen, die unheimlich belesen sind. Ja. Und aber trotzdem ist der Mann, hat einfach Karriere gemacht oder ist einfach in dieser materiellen Welt besser verhaftet. Und deswegen hat er eigentlich einen höheren Stellenwert als dieses ganze Vergeistigte, was einfach nicht so in dieser Gesellschaft nicht so hoch angesehen wird.
Ja. Aber das war eben in bei uns jetzt, bei den Germanen war die Frau hoch angesehen.
Da kommen wir jetzt
endlich. Ich meine, das ist ja schon 3:30.
Oh Gott, wir müssen jetzt, wir würden das jetzt auch abrunden, genau, im Hinblick auf die Zeit und zu den germanischen Göttern. Was würdest du abschließend noch etwas sagen? Wie können wir die für uns, weil es gibt ja viel auch in der Landschaftsmythologie, wie können wir uns da, wenn wir da selber neugierig sind, erstmal gibt es da ein wunderbares Buch, ja, was so einen Einstieg gibt, aber was können wir selber machen, wenn wir zum Beispiel Ausflugsziele besuchen, ja, wie zum Beispiel den Drachenfels, dass wir uns vielleicht auch wieder so zurückerinnern.
Ja, Drachenfels.
Ja, dass man das, ja, ja. Gibt es, was ist das, wäre da so deine etwas, was du vielleicht, wo du sagst, das könnte man einfach nochmal mitgeben.
Naja, ich würde ja einfach, das mache ich ja auch, oder mache es ja auch mit den Freitags, also die Freitagsflüge kann man immer auch buchen bei mir, aber es ist so, am Freitag würde ich mich selbst ehren. Ich würde einfach gar nicht irgendwo hin ausfliegen, sondern mal in mich, also die einfachste Form ist, am Freitag einen Apfel zu essen.
Aha!
Weil der Apfel ist das Auferstehungssymbol. Und das war eben der Freier und dann Iduna ist die Göttin mit den Äpfeln ewiger Verjüngung. Also das heißt, der Apfel ist ja der Apfel der Liebe. Das heißt also, wir könnten, wenn wir freitags uns ehren und einen Apfel essen, wir können eigentlich jeden Tag einen essen, aber wenn wir ihn mit Bewusstheit essen, dann eine Kerze anzünden und auch uns selbst ehren. An dem Freitag was Gutes tun. Tue ich auch zu selten eventuell, aber es wäre etwas, einfach zu sagen, ich ehre mich als weibliche Kraft am Freitag, ich bin eins mit der Göttin Freya.
Das ist toll, ja, weil das ist, unterbewusst haben wir das vielleicht im Hinblick früher auf das Wochenende mal gemacht,
als
es ist verloren gegangen, das ist eigentlich schön.
Und einfach sagen, ich bin mit Juno, mit Freya verbunden. Ne?
Also, das ist echt was, das würde ich jetzt auch, ich sehe das auch jetzt auch nochmal, wo ich mich damit beschäftigt habe, wie man den Apfel und das Kerngehäuse, was da für eine Symbolik drin ist. Ne? Aber
Der ist der unendliche Lebensfaden. Das Pentagramm.
Ja.
Weil man das immer überzeichnen kann.
Und wenn man es quer aufschneidet, hat man auch wieder.
Das ist ja quer.
Wenn man es längs aufschneidet, hat man ein Vulva-Symbol. Oder?
Ja.
Und wenn man es quer aufschneidet, ist da der Venusstern.
Ja, und vor allem die zwei Kerne drin. Ne? Wenn der Apfel noch gut ist, hat man selten. Aber wenn man es jetzt durchschneidet, liegen in jedem Bett sozusagen zwei Kerne.
Und das ist ja auch wirklich eine tiefe Symbolik. Das
heißt, Liebessymbolik, ne? Zwei. Da sind zwei drin.
Das Pentagramm ist
auch wieder das Symbol der Liebe.
Ja, also nichts mit Hexe. Ja.
Überhaupt nicht. Ne? Also da alleine den Apfel quer zu schneiden, da hat man das, die Liebe. Und die Holle ist auch die Göttin der Äpfel. Ja, die Apfelbäume kultiviert. Also der Apfelbaum gehört ja ihr. Auch zum Freitag. Also jeder Baum ist nochmal auch, da haben wir nochmal dieses, der Freitag, da ist der Apfelbaum. Samstag die Erle als Todesbaum, Sonntag die Birke als Auferstehungsbaum, auch mit dem 2. Februar natürlich hängt sie zusammen. Dann haben wir die Weide am Montag, dann haben wir Mittwoch, Steineiche haben wir nicht hier, das ist das keltische, der keltische Jahreskreis. Dann haben wir die Hasel am Mittwoch, der Baum der Kommunikation, die Eiche am Donnerstag und dann wieder freitags die Liebe. Also wir haben jeden Tag nochmal und bei jedem Baum haben wir dann, das ist ja auch hier unsere Mythologie, dass alle Bäume Göttinnen sind.
Weiblich.
Ja, alle die. Die Eiche, die Hasel, die Eiche, die Birke, die Stuhl. Ist alles die.
Ist alles die.
Der Ahorn ist hier nicht so heimisch. Der ist ein. Nee, der Ahorn, der ist auch nicht mythenbildend.
Interessant.
Also, ich habe ja das Buch geschrieben, Mythische Bäume, mit der Ursula Stumpf, der Kräuterspezialistin, und Andreas Hase, der hat dann die Botanik gemacht und ich die Mythologie. Und wir haben lauter mythische Bäume eben drin.
Das ist sehr spannend. Alle Bücher, alles, was du eben erwähnt hast, und auch der Tempel.
Ja.
Ich werde das nachher noch alles in Abstand nochmal genau erklären. Und jetzt, das jetzt müssen wir irgendwie zum Ende kommen.
Ja,
aber sehr schade, aber wer weiß, wann wir uns nochmal sprechen.
Ja. Ich hoffe dann auch bald wieder, auf jeden Fall.
Aber ich bedanke mich erstmal, und ich finde, es ist, brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Das ist ein spannendes Thema, was uns doch, finde ich, wenn man in die Vergangenheit guckt, dass man einiges auch noch über die Gegenwart erkennen kann.
Ja, klar. Das ist auch noch, wie gesagt, in den Märchen, in den Geschichten, überall.
Mhm.
Und wenn wir die Wochentage bewusst vollziehen.
Und wir haben jetzt einiges einfach mal angestoßen, und ich finde, jeder kann da auch mal selber, insbesondere mit deinen Büchern, tiefer eintauchen.
Ja.
Warum für die Spiritualität immer nach Fernost gucken?
Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir eigentlich gar nicht.
Nee, weil es ist wirklich toll.
Es ist alles auch drin. Also im Grunde gerade das Indische hat viel, es ist schon indoeuropäisch, der Sprachraum, das merkt man. Und unsere haben aber, wir brauchen uns nicht zu verstecken. Und das sollten wir uns wirklich mal, unsere Mythologie ist differenzierter als die griechische und weniger patriarchal. Und in der Psychologie, auch Psychoanalyse, geht man immer nur auf die griechische.
Ja.
Aber das ist nicht unsere Mythologie. Wir haben die Vergewaltigung nicht. Das war im Vorderen Orient. Wir hier nicht. Und deswegen müssen wir uns überlegen, wir beziehen uns permanent auf die falsche Seelenlage. Also das, wenn wir uns mit unserer Mythologie verbinden, hätte die Psychologie nochmal einen ganz anderen Hintergrund.
Weil das wirkt auf unser Unterbewusstsein,
natürlich,
mit unserer Identität.
Klar.
Absolut, das sehe ich auch so.
Und wir haben hier eine harmonische, also das kann man wirklich sagen, die Göttinnen und Götter leben hier harmonisch zusammen. Iduna mit Bragi, er ist der Liedermacher, sie die Göttin des Frühlings. Also die sind immer, die passen zusammen und sie ehren sich. Da kommt dieses...
Das ist ein ganz anderes Weltbild.
Ja, ganz und natürlich kabbeln die sich mal, aber selten, aber sie kommen immer zusammen wieder. Also das ist eben, und dieses dauernde Gehacke und Gekämpfe und wie Zeus und Hera und Jupiter und Juno, das ist unwürdig.
Das ist ein gutes, es ist unwürdig.
Es ist auch unwürdig. Es ist unserer unwürdig und uns Frauen erst recht. Also, ehret alle Frauen fein, das ist ein, das sagen sie ja.
Ja, Freya, Iduna und Thor, vom Charme der germanischen Göttermythen. Danke.
Oder vom Zauber.
Vom Zauber, ja.
Vom Zauber heimischer Mythen. Es gibt ja zwei
Varianten und wir alles nochmal in
beides
den Shownotes.
Aber Charme ist auch Zauber.
Eben.
Harma ist der Zauber, oder Charming im Englischen ist Zauber.
Ja, ja, es gab so eine Serie.
Ja, ja, also Charme ist Zauber.
Mhm. Also da haben wir es wieder.
Ja,
also.
Ein Zaubermythos.
Ich bedanke mich.
Ja, ich mich auch. War
und
sehr anregend.
Und wir werden heute Abend auch wirklich, wirklich. Wer weiß. Vielleicht machen wir das noch. Also, in dem Sinne, vielen Dank und bis bald.
Gerne geschehen.
Also, mir hat das nochmal einen ganz neuen Blick auf die Wochentage gegeben. Und ich muss sagen, ich habe ein komplett neues Bild über germanische Gottheiten. Und ich muss sagen, ich hatte jetzt auch jetzt nicht mehr solche Scheu. Also der ein oder andere, bin eh schon länger ein Fan von Freya und Frau Holle und die Matronen, alles ganz toll. Aber wie fantasievoll, liebevoll, sinnlich, naturverbunden das wirklich ist, das hat mich dann doch nochmal total begeistert. Und ich habe mir jetzt fest vorgenommen, da auch nochmal tiefer einzutauchen. Ich bin da auch nicht alleine. die ein oder andere Freundin von mir hat auch schon angefixt. Und ich finde es einfach klasse. Frag mich nicht. Ich werde hier oft gefragt, wieso und was hat das denn für eine Bedeutung für uns moderne Frauen? Und ich denke mal, es ist so wichtig, unsere Vergangenheit zu kennen. Und deswegen möchte ich gerne zum Abschluss nochmal einen kleinen Abschnitt vorlesen aus dem Buch von Vera Zingsim, was ich euch nochmal ganz, 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 ganz dolle ans Herz legen möchte. Der Himmel ist mein, die Erde ist mein. Und da schlägt die Vera nämlich nochmal so eine Brücke, ja, zu dem weiblichen Prinzip und was das mit den Göttinnen zu tun hat. Und ich möchte euch das gerne mal kurz jetzt zum Abschluss noch vorlesen. Und zwar geht's los. Fossa sanguinis, Blutgrube, Dunkelheit. So, und jetzt nochmal direkt ein kleiner Einwand von mir. Mit dieser Blutgrube, da ist wie so ein Initiantenbecken, was es in verschiedenen Religionen, Kulten, wie immer man das auch nennen mag, da wurde der Initiant quasi wiedergeboren. Also man hat dort mit Blut gearbeitet, um im ursprünglichen des Menstruationsblut nachzuahmen, hat man dann Tierblut genommen. Egal, das ist jetzt nur mal so ein kleiner Einschub von mir. Auch der Unterleib der Frau ist, inwendig betrachtet, eine solche Grube, was die Mysten, Frauen wie Männer, in der Fossa Sanguinis nachvollzogen, war nicht mehr und nicht weniger als die Erfahrung des Geborenwerdens. Aus dem Dunkel der Bauchhöhle werden wir ans Licht geboren. Die Nacht, das sollte uns zu denken geben, wird in den meisten Sprachen als weiblich gesehen. Notte, Noche, Nui, Nichta, Leila. Im nordisch-germanischen Pantheon gehört Not zu den großen Göttinnen und sie gebiert den Tag als ihren Sohn, den eine weibliche Sonne bescheint, während die Nacht von einem männlichen Mond beleuchtet wird. Gottheiten allesamt. Die Nacht gebiert den Tag. Das ist etwas anderes, als wenn wir sagen, die Strahlen der Sonne vertreiben das Dunkel der Nacht. Die Nacht gebiert den Tag. Das lässt Raum für Freude. Wir können uns vorstellen, wie beide sich freuen. Die Nacht, weil es ihr gelungen ist, den Tag heil auf die Welt zu bringen, und der Tag, weil er nun ins eigene Leben entlassen wird. Es überwiegt die Vorstellung eines Miteinander. Wohingegen im Bild eine männliche Sonne die weibliche Nacht vertreibt, da ist Kampf angesagt, Hader und Zank. Wo das eine ist, kann das andere nicht sein, und so wird das suggeriert. Doch ursprünglich gehörte der Sonnenkreis zur Aphrodite. Die Göttin der Liebe war Trägerin der Sonne, und es ging nicht um Sieg oder Niederlage, sondern allein um das Leuchten und Strahlen der Liebe, die alles, was sie berührt, in einem goldenen Licht erscheinen lässt. Heute ist es mir ein Anliegen, solche Verdrehungen, gewollt, ungewollte Wertungen und Hierarchisierungen zwischen männlich und weiblich aufzudecken, die als Grundmuster unsere Kultur bestimmen und über die Sprache Krieg anstelle von Frieden vermitteln. So bin ich schließlich mit Lilith bekannt geworden, jener verteufelten ersten Frau Adams, die sich weigerte, in dieser Ehe den unterlegenen Part zu spielen und lieber Ungeliebtheit und Vergessenheit in Kauf nahm, als den Pakt mit der Macht einzugehen. Lieber verteufelt als missbraucht. Vielleicht ist Lilith gerade deshalb so etwas wie die Frau der Zukunft? Wenn ja, dürfen wir gespannt sein, welchen neuen Mann sie an ihre Seite ruft. Nach der jüdischen Erzähltradition hatte Adam einst drei Wünsche frei, sich von Gott eine Frau nach seinem Geschmack basteln zu lassen. Mit Eva wählt er die unselbstständigste Variante. Nun sind die Frauen wieder mit den Wünschen an der Reihe. Dazu müssen sie ihre Vorbilder aus der weiblich-göttlichen Linie kennen. Nur so erhalten sie ein Bild von ihrem eigenen Wert. Und wer genügend Selbstwertgefühl hat, braucht nicht, andere herunterzuputzen und klein zu machen. Der Feminismus ein Beitrag zum Weltfrieden? Ich jedenfalls sehe es so. Die Frauen wollen und wollten immer nur die Hälfte des Himmels, die aber ganz und mit allen Konsequenzen für die Heilung von Mensch und Erde. Alles ist aus dem Weiblichen geboren. So lautet ein Kernsatz beim Zusammensetzen der heiligen Pfeife, dem Ritualinstrument der indigenen Bevölkerung Amerikas. Er verweist auf ein kosmisches Gesetz, das auf allen Ebenen und in allen Dimensionen gilt. Nichts kann allein durch das weibliche Prinzip ins Leben gerufen werden. Dies gründet sich nicht auf einen Glauben, sondern auf Tatsachen. Wir alle müssen die weiblichen und männlichen Aspekte unseres gesamten Seins in Einklang bringen, damit wir mehr von unserer spirituellen Natur mitteilen können. Die Dominanz des Mannes trennt uns von unserem wahren spirituellen Wesen, schreibt Kenneth Meadows, offensichtlich ein Mann, in seinem Buch Runen, die magische Kraft. Das Wort Frau und das Wort Göttin bedeuten nach der nordischen Mythologie und Etymologie dereinst ein und dasselbe. Ein Wissen, das weitreichende und völkerverbindende Visionen in Gang setzen könnte. In diesem Sinne, denk dran, auch du bist eine Göttin. Und ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Sommerbreak. Ich werde mich eine Zeit lang jetzt mal zurückziehen, Sommerferien, und mich hoffentlich dann wieder mit einer tollen, inspirierenden Folge melden. Ich hoffe, ihr schreibt mir, gebt mir Feedback und bewertet diese Folge. Und hoffentlich bis bald.
Das war es für heute. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat, und lass sie raus, deine innere Göttin. Denn auch du bist eine Göttin.